sind dem Herrn aufrichtig dankbar, dass wir glauben dürfen, wie die Schrift sagt. Ich muss diesmal offen bekennen, dass wenn 4 Wochen zwischen den Versammlungen liegen, ist die Zeit schon sehr lange. Wenn 5 Wochen wie diesmal dazwischen liegen, dann ist die Zeit fast zu lange, aber wir sehnen uns ja jedes Mal danach, versammelt zu sein in der Gegenwart Gottes und nicht nur über irgendetwas zu sprechen, sondern wir kommen hierher mit der einzigen Absicht in unserem Herzen, dass der Herr durch sein Wort und durch seinen Geist zu uns und durch uns sprechen möchte. Wir haben es oft genug gesagt, viele reden von Gott, aber nur wenige sind es, durch die Gott geredet hat und reden können. Viele hören von Gott, aber nur wenige glauben das, was er geredet hat. Und es kommt einfach darauf an, in diesem Zeitalter die Stimme des Herrn zu hören, und das ist immer die Stimme seines Wortes. Wenn wir akustisch eine Stimme hören, dann kann es so sein, braucht es aber nicht. Wenn es aber das Wort Gottes ist, dann können wir uns 100%ig darauf verlassen. Auch wenn es uns unmöglich erscheinen mag, wenn wir eine Verheißung im Worte Gottes haben, dann können wir getrost sein und es Gott im Glauben anvertrauen, denn er ist unbegrenzt in seiner Macht und all seine Werke sind herrlich und wunderbar von Anfang an. Wenn wir in der Heiligen Schrift im 1. Thessalonicher 4 davon lesen, dass unsere Leiber verwandelt werden, dann könnten wir uns die Frage stellen, wie es geschehen soll. Es ist gar nicht nötig. Wenn du und ich das machen müssten, dann hätten wir es nötig, uns Gedanken darüber zu machen. Aber der Herr wird es tun und er weiß schon, wie und wann er es tun wird und deshalb können wir es ihm völlig und ganz überlassen. Das Gleiche trifft auf die Rettung der Seele, auf die Heilung des Leibes, auf die Befreiung des Geistes zu. Wer kann es erklären? Wer kann es beschreiben? Keiner von uns allen. Aber erleben können wir es alle. Jeder kann die Retterkraft, die Heilungskraft, die Befreiungskraft unseres Gottes im Namen Jesus erleben und das nicht erst irgendwann, sondern heute in diesem Gottesdienst will der Herr sich dir und mir offenbaren. Er will dich und mich segnen. Er will zu uns durch sein Wort und durch seinen Geist reden. Ich möchte mich insbesondere auf 3 Bibelstellen beziehen und beginne mit dem Propheten Haggai. Im Propheten Haggai lese ich von Vers 12 aus dem 1. Kapitel. Da gehorchte Zerubabel, der Sohn Seatils, und Josua, der Sohn Zodaks, der hohe Priester und alle übrigen im Volke der Stimme des Herrn ihres Gottes und den Worten des Propheten Haggai, wie ihn der Herr, ihr Gott, gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Wenn wir nur ganz kurz, und es ist ja nicht eine Predigt in dem Sinne, sondern eine biblische Unterweisung, eine Belehrung aus dem Worte Gottes, gemäß dem prophetischen Wort, das ja eine Bedeutung bis in unsere Zeit hinein hat. Hier bezieht sich der Prophet auf die Rückkehr des Volkes Israel aus der babylonischen Gefangenschaft und des Beginns des Wiedererbaues des Tempels des Herrn. Die wunderbare Sache hier in diesem Worte ist darin, dass gemeinsam diejenigen, die von Gott zum Dienst bestimmt wurden, und das ganze Volk einmütig der Stimme des Herrn, ihres Gottes, folgte und den Worten des Propheten Haggai, die der Herr durch ihn an sie gerichtet hatte, Gehör schenkten. Gott hat zu allen Zeiten, wenn etwas Außergewöhnliches geschehen sollte, immer ein Sprachrohr auf Erden gehabt. Und es steht ja immer noch in Amos 3, Vers 7 geschrieben, Gott tut nichts, er offenbart denn sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten. Hier haben wir zwei Gottesmänner aufgeführt, aber nicht nur sie allein, sondern das ganze Volk. Ich lese den zweiten Teil des Verses noch einmal. Und alle übrigen des Volkes gehorchten der Stimme des Herrn ihres Gottes und den Worten des Propheten Haggai, wie ihn der Herr, ihr Gott, gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. In dem Augenblick, wo Gott einen Propheten sendet, haben wir es nicht mehr mit einem Menschen zu tun, den wir annehmen oder ablehnen können, nicht mit einem Menschen, den wir nach unserem Maßstab beurteilen, sondern mit einem Mann von Gott gesandt, der eine Botschaft an das Volk Gottes zu bringen oder an sie zu richten hat, und alle, die zum Volke Gottes gehören, werden eine solche göttliche Sendung anerkennen. Ich habe gerade jetzt die Predigt übersetzt und bin, um genau zu sein, noch dabei. Sie ist noch nicht vollendet. Und darin äußert Bruder Branham diesen wichtigen Gedanken, dass der Geist Gottes in jedem Zeitalter entsprechend den Verheißungen, die im Worte Gottes niedergeschrieben wurden, wirkt. Wir leben heute nicht in den Tagen Luthers, wir leben heute nicht in den Tagen Zwinglis oder Wesleys oder vieler anderen. Wir sind heilsgeschichtlich sehr weit fortgeschritten, obwohl es manchmal den Anschein haben könnte, als ist es nicht so. Und dennoch ist die Zeit nicht stehen geblieben. Die Heilsgeschichte hat ihren Verlauf genommen. Die Entwicklung können wir zurückschauend doch sehr gut sehen und auch zu Herzen nehmen. Hier wird hervorgehoben, dass nicht nur die Männer, an die das Wort des Herrn erging, sondern das gesamte Volk schenkte dem, was der Herr, ihr Gott zu sagen hatte, gehört, und sie erkannten, dass jemand von Gott zu ihnen gesandt wurde. Ich bin ein Mensch, der nicht um den heißen Brei herumgehen kann, sondern direkt zur Sache kommen muss. Und wenn wir schon zur Sache kommen wollen oder kommen müssen, dann lasst uns ruhig die Dinge beim Namen nennen. Nur wer erkannte, dass Johannes der Täufer ein Mann von Gott gesandt war, hat seiner Predigt Gehör geschenkt in den Jordan hinein und ließ sich taufen. Dass die Schriftgelehrten ihrerseits den Heilsratschluss Gottes verworfen haben, indem sie sich nicht taufen ließen. Für die Menschen damals etwas ganz Neues, etwas Außergewöhnliches. Man hätte sogar fragen können, wo steht geschrieben, dass der Wegbereiter taufen soll? Man hätte eventuell sagen können, jawohl, es steht im Propheten Jesaja Kapitel 40, Vers 3 und in Malachi 3, Vers 1, dass jemand kommen wird, aber wo steht, dass er taufen wird? Wisst ihr, Gott braucht nicht immer alle Einzelheiten mit der Verheißung kundzutun. Er gibt die Verheißung, und wenn die Verheißung sich erfüllt, dann sind alle Einzelheiten, die zur Ausführung eines göttlichen Auftrages gehören, mit da drin enthalten. Und jeder Mensch, der durch den Geist Gottes erleuchtet wird, nimmt keinen Anstoß daran, im Gegenteil, er hat kein Fragezeichen, er hat nur ein Ja und Amen zu dem, was Gott tut. Wenn ich heute zurückschaue und mir gestattet ist, nur diese Bemerkung persönlicher Art zu machen, dann muss ich hier schlicht und einfach sagen, ich habe nicht einen Tag oder eine Stunde benötigt, um mein Urteil über den Dienst Bruder Brenhams irgendwie zur Reife kommen zu lassen. Ich muss frei und offen bekennen. Als ich zuschaute, wie der Mann die Stufen zur Plattform hochging, ging mein Herz mit hoch. Und ich habe diesen Gottesmann, ohne zu wissen, wer er ist, was er ist, mit Berufung oder gar nichts vertraut, aber in meinem Herzen war ein volles Ja, eine direkte Aufnahme. Ich wusste noch gar nicht, was überhaupt damit verbunden sein würde. Wisst ihr, Gott wirkt in den Herzen der Seinen. Selbst dem Herrn Jesus waren nicht alle Menschen wohlwollend gegenüber. Er hatte mehr Kritiker, mehr die ihn getadelt haben und die ihn ablehnten im Vergleich zu denen, die ihn aufgenommen haben. Aber dann steht das schöne Wort, die ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, dass sie Gottes Kinder heißen durften, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Gott tut alle Dinge in einer ungewöhnlichen Weise und die Menschen könnten irgendwie dahinter haken. Man hätte Johannes dem Täufer sagen können, Mensch, zieh dich doch vernünftig an. Du mit deinem Kamelsfell umgehängt und mit dem ledernen Gürtel umbunden und dazu nährst du dich von Heuschrecken und wildem Honig. Mann, geh doch in die Wüste. Was haben wir mit dir zu schaffen? Und irgendjemand sagte, dass in jener Zeit nicht jeden Tag gebadet wurde. Die Menschen gingen dahin in der Hitze, mit dem Schweiß, mit dem Staub, mit allem. Aber es kam doch nicht auf das Äußere an, ob die Sandalen staubig waren. Es kam doch darauf an, dass jemand in ihrer Mitte war, durch den sich ein Teil des Wortes Gottes erfüllte. Auch in dieser Zeit, wenn es ein Billy Graham gewesen wäre oder irgendein Redner, ihr wisst ja, es gibt gute Redner, das kann niemand bestreiten, dann hätte man's vielleicht auf- oder angenommen. Nun war es aber ein Mann aus den Bergen Kentuckys. Ein Mann, dessen Englisch nicht wiedergefunden wird auf Erden, der sein Dialekt mit der Sprache direkt verbunden hat und die Fälle so durcheinander geworfen, dass man sie sorgfältig sortieren muss. Und die weißen Ungelehrten lesen da eine solche Broschüre und die Predigt und dann schütteln sie ganz kurz den Kopf und sagen, das kann man keinem zumuten oder zutrauen, dass er hier weiterliest. Hat nicht Paulus gesagt, dass Gott die Weisheit der Weisen zunichte gemacht und dass es Gott gefallen hat, durch törichte Predigt die selig zu machen, die an ihn glauben? Und Paulus sagte, als ich zu euch kam, bin ich nicht mit Worten menschlicher Weisheit oder Redekunst gekommen, sondern mit der Beweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit gegründet ist, sondern auf Gottes Kraft. Und das ist es, worauf es immer angekommen ist und ganz besonders in unserer Zeit ankommt. Wir werden uns beeilen und lesen weiter aus dem gleichen Kapitel, Vers 13. Da sprach Haggai, der Engel des Herrn, der die Botschaft des Herrn hatte, zu dem Volk. Ich bin mit euch, so spricht der Herr. Was war es? Hier war ein Mann, einer, den man unter die kleineren Propheten zählt. Und er trat unter das Volk, wird als Engel bezeichnet. Da sprach Haggai, der Engel des Herrn. Ihr wisst, das Wort Engel und Botschafter ist im Urtext das gleiche. Ist jemand, der zu Diensten steht und eine Botschaft überbringt. Da sprach Haggai, der Engel des Herrn, der die Botschaft des Herrn hatte an das Volk. Hier war ein Mann, der als Engel des Herrn, als Botschafter des Herrn bezeichnet wurde, der die Botschaft des Herrn hatte. Für mich ist das ein sehr wichtiges Wort. Wenn ein Botschafter des Herrn auftritt, dann hat er eine Botschaft des Herrn und nicht eine Botschaft einer Denomination oder christlichen Organisation, sondern eine Botschaft des Herrn an das Volk Gottes. Da sprach Haggai, der Engel des Herrn, der die Botschaft des Herrn hatte. Halleluja! Für mich ist das von größter Bedeutung. Viele reden in unseren Tagen, bringen gewaltige Botschaften. Die Frage ist, wer ist der Engel des Herrn? Wer hat die Botschaft des Herrn? Wer hat im göttlichen Auftrage gesprochen? Wir wissen, dass siebenmal in Offenbarung 2 und 3 geschrieben steht und dem Engel der Gemeinde zu Ephesus schreibe und dem Engel der Gemeinde zu Smyrna. Ihr kennt ja die sieben Gemeinden. Immer war es der Engel, der Botschafter, an den die Botschaft adressiert wurde. Und diese göttliche Botschaft ist dann der Gemeinde gebracht worden, so wie der Heilige Geist sie kundgetan und geoffenbart hat. Hier ist ein Haggai, ein Mann aus dem Volke, und er wird als Engel des Herrn bezeichnet, der die Botschaft des Herrn an das Volk Gottes hatte. Der Herr spricht durch ihn: Ich bin mit euch, so spricht der Herr. Was war geschehen? Das gesamte Volk hatte erkannt, dass Gott einen Boten zu ihnen gesandt. Furcht kam über sie. Sie wurden einmütig und stellten sich hinter diesen göttlichen Auftrag und nahmen das, was Gott ihnen angeboten hat, von Herzen an und auf. Und in dem Moment, wo der Botschafter und diejenigen, die die Botschaft annehmen, übereinstimmen und dem Herrn voll und ganz vertrauen, wird Gott antworten und sagen: So spricht der Herr, ich bin mit euch. Dann lesen wir weiter: Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Seatils, des Fürsten Judas und den Geist Josuas, des Sohnes Jozodaks, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen übrigen Volkes. Also nicht nur den Geist eines Zerubabel, nicht nur den Geist eines Josuas, also derjenigen, die einen Dienst auszuführen, einen Auftrag vom Herrn hatten, sondern auch den Geist des ganzen übrigen Volkes, dass sie kamen und arbeiteten am Hause des Herrn Zebaoth, ihres Gottes. Zu der Zeit, als Gott dieses tat, war eine völlige Übereinstimmung mit dem Propheten, der gesandt wurde, mit den Männern, die zur Mitarbeit hinzugezogen wurden, und mit dem gesamten Volke. Um es leicht verständlich auszudrücken: Eine göttliche Harmonie war entstanden, als Gott sein Wort und seinen Willen durch das "So spricht der Herr" der göttlichen Botschaft unter seinem Volke kundgetan hat. Die Menschen wurden aus ihren eigenen Ansichten, aus ihren Überlieferungen, aus ihren Deutungen herausgerissen, und Gott legte es in ihr Herz, zu glauben, mitzumachen, ein Teil der göttlichen Sache zu werden. Das ist mein innigster Wunsch, in dieser Zeit ein Teil des Werkes Gottes zu sein. Nicht nur Zuschauer, sondern ein Bestandteil dessen, was Gott in dieser Zeit in seinem Reiche aus Gnaden tut. Es heißt dann weiter in Kapitel 2 von Vers 3 oder 4 hier: Wer ist unter euch übrig geblieben, der dies Haus in seiner vorigen Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr's nun? Ist nicht also, es dünkt euch nichts zu sein? Ihr wisst, das Haus Gottes war zerstört. Und die ganz Alten, die die Gefangenschaft überlebt haben, konnten sich noch an das prächtige Gotteshaus erinnern. An die feierlichen Gottesdienste dachten sie zurück. Hier wurde die Frage an sie gerichtet: Wer ist unter euch übrig geblieben, der dies Haus in seiner vorigen Herrlichkeit gesehen hat? Und dann, wie sieht es heute aus? Wir sind heute Nachmittag hier, um uns die Apostelgeschichte zu Herzen zu nehmen und vor Augen zu führen und die Gemeinde im Urchristentum als den Tempel Gottes zu betrachten und festzustellen, wie die Gemeinde am Anfang aussah, wie Gott sich durch sie und in ihr offenbarte, dass er Wohnung in ihrer Mitte nahm und sich hier auf Erden verherrlichte. Wenn wir heute die Gemeinde des Herrn aus der damaligen Zeit mit der jetzigen vergleichen, dann geht es uns so, wie es den Menschen damals ergangen ist. Äußerlich mag manches noch sehr schön sein, aber wie sieht es in den Augen Gottes aus? Wir sind auf dem Wege zurück in den ersten Stand, in dem die Gemeinde am Anfang war. Gott wird so lange wirken durch sein Wort und durch das Blut des Lammes und durch den Heiligen Geist, bis ein Überrest als seine Gemeinde herausgerufen, zubereitet und in seinen Dienst neu gestellt wurde. Es heißt hier weiter: Und nun, Serubabel, sei getrost, spricht der Herr. Sei getrost, Josua, du Sohn Jozadaks, du Hoherpriester. Sei getrost, alles Volk im Lande. Niemand war ausgelassen. Die beiden, an die das Wort des Herrn direkt erging, als Mitarbeiter in der ganzen Sache und auch das ganze Volk. Alle sollten getrost und voll Vertrauen sein. Und dahinter steht ja der wunderbare Ausspruch: So spricht der Herr. Und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr Zebaoth. Eine Arbeit im Reiche Gottes ist nur dann sinnvoll, wenn Gott mit uns ist und wir seine Befehle ausführen und tun, was er uns geboten hat. Heute arbeitet, bitte, das ist keine Kritik, nur eine Feststellung, jede Denomination auf eigene Art und Weise. Das Reich Gottes ist doch alles andere, aber nicht Reich Gottes. Jeder zieht in eine andere Richtung. Es gibt nur eine Richtung. Und das ist nicht die der verschiedenen Benennungen, sondern die über Golgatha nach oben in die Herrlichkeit Gottes führt. Nur eine Richtung zum Kreuz und dem Gekreuzigten und über Golgatha hinein in die Herrlichkeit Gottes. Hier heißt es dann von Vers 6: Denn so spricht der Herr Zebaoth: Es ist noch ein kleines dahin, dass ich Himmel und Erde, das Meer und das Trockene bewegen werde. Lasst mich dazu aus dem Hebräer, dem 12. Kapitel, doch wenigstens ganz kurz lesen. Hebräer, Kapitel 12, hier möchte ich Vers 25 lesen. Seht zu, dass ihr den nicht abweiset, der da redet, denn so jene nicht entflohen sind, die ihn abwiesen, da er auf Erden redete, wie viel weniger wir, so wir den abweisen, der vom Himmel her redet, dessen Stimme zu der Zeit die Erde bewegte, nun aber verheißt er und spricht, noch einmal will ich bewegen, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Habt ihr festgestellt, in welch einer Übereinstimmung diese beiden Bibelstellen sind? Altes und Neues Testament stimmt immer überein, denn der prophetische Teil der Heilsgeschichte ist schon im Alten Testament festgelegt worden. Hier heißt es sehr klar und deutlich im Propheten Haggai, wie wir es gelesen haben im Alten Testament, es ist noch ein kleines dahin, dass ich Himmel und Erde, das Meer und das Trockene bewegen werde. Hier im Neuen Testament lesen wir in Hebräer 12, 26, dessen Stimme zu der Zeit die Erde bewegte, nun aber verheißt er und spricht. Vergesst dieses Wort, verheißt nicht. Hier ist eine Verheißung. Und der Schreiber der Hebräerbriefe sieht in dem prophetischen Wort von Haggai eine Verheißung. Und diese Verheißung müssen auch wir sehen. Es genügt nicht, dass der Schreiber der Hebräerbriefe diese Verheißung sagt. Du und ich, wir leben ja in der Zeit, in der sich diese Verheißung unter vielen anderen erfüllt. Also wirst du und ich diese Verheißung sehen und erkennen. Es heißt hier, nun aber verheißt er und spricht, noch einmal will ich bewegen, nicht allein die Erde, sondern auch der Himmel. Oh, wir könnten jetzt zu einer Reihe von Bibelstellen gehen. Was steht im prophetischen Wort? Zu der Zeit wird Gott dem Himmel und der Himmel der Erde zu Willen sein. Gott hat von einer ganz besonderen Zeit am Ende der Tage gesprochen. Und wir sind in der Zeit angekommen, in der Himmel und Erde bewegt werden soll. Und ihr werdet sehen, hier geht es ja weiter, die Erklärung kommt hier im Worte Gottes. Aber solches noch einmal zeigt an, dass das Vergängliche verwandelt werden soll, als das gemacht ist, auf das da bleibe das Unbewegliche. In diesem Zusammenhang wird von der Verwandlung des Vergänglichen in das Bleibende gesprochen. Ehe die ganze Schöpfung, und ihr wisst ja, es steht im Römer im 8. Kapitel, dass die Söhne Gottes und die ganze Schöpfung wartet ja auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Aber ehe die Verwandlung kommen kann, muss noch einmal Himmel und Erde bewegt werden. Und dieser Verheißung wollen wir ein wenig nachgehen. Ich lese aus Epheser Kapitel 1, Epheser Kapitel 1 von Vers 9. Hier steht, und er hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, so er sich vorgesetzt hatte in ihm, dass es ausgeführt würde, da die Zeit erfüllet war, auf dass alle Dinge zusammengefasst würden in Christo, beides, das im Himmel und auf Erden ist durch ihn. Alles soll zusammengefasst werden in Christo, was im Himmel und was auf Erden ist. Und wenn wir dieser Sache ein wenig näher kommen und tiefer hineindringen, dann könnten wir zur Offenbarung Kapitel 4 gehen und feststellen, dass Johannes im Geist in die himmlische Herrlichkeit hineingenommen wurde, aber dass die Dinge, die er im Himmel gesehen hat, ihre Erfüllung auf Erden finden würden, zumindest in dem Teil, der die irdischen Dinge der Gemeinde Israels und der Völker betrifft. Hier heißt es in Offenbarung Kapitel 4 von Vers 1. Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, mit mir reden, wie eine Posaune, die sprach, steig her, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Und alsbald war ich im Geist und siehe, ein Stuhl war gesetzt im Himmel und auf dem Stuhl saß einer. Was geschah hier? Johannes befand sich auf der Insel Patmos. Er wurde im Geist in die himmlische Herrlichkeit hineingenommen. Doch die Dinge, die ihm damals geoffenbart wurden, oder vielleicht besser gesagt, gezeigt wurden, sind ja in unseren Tagen geoffenbart worden. Das, was er versiegeln musste, ist geöffnet worden. Das, was im Himmel verborgen war, ist auf Erden kundgetan worden. Derselbe Herr, der den Johannes auf die Insel Patmos kommen ließ und ihm diese Dinge zeigte, hat Bruder Branham gesandt und ihm dieselben Dinge kundgetan. Das ist so gewiss, wie Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und ich sage das mit der vollen Absicht und bin mir der Konsequenz und der Tragweite bewusst. Es geht nicht länger an, dass irgendjemand im Zweifel darüber bleibt. Denn der Zweifler meine nicht, dass er etwas von Gott empfange. Gottes Wort wird an dir vorbeireden, wenn du zweifelnd unter dem Schall des Wortes sitzest. Sein Wort muss mit dem Glauben verbunden werden. Natürlich ist es einfach zu glauben, dass Mose von Gott gesandt war, dass Elia von Gott gesandt war, dass alle Propheten, alle Apostel, dass Johannes von Gott gesandt war. Das ist leicht zu glauben. Und man kann sogar die Gräber dieser Propheten schmücken und wie die Schriftgelehrten sagen, wir halten uns an Mose, die anderen, wir haben Abraham zum Vater. Und der Herr musste ihnen sagen, wenn ihr Mose erkannt hättet, dann würdet ihr auch mich erkennen, denn er hat Zeugnis von mir abgelegt. Und gemäß Johannes 8 hat der Herr zu ihnen gesagt, ehe Abraham ward, bin ich. Und sie sagten, du bist noch keine 50 und willst Abraham gesehen haben. Was war es? Der gleiche Fehler ist zu allen Zeiten begangen worden. Man hat das gesehen, was Gott in der Vergangenheit getan hat, aber ging an dem, was Gott gegenwärtig tut, immer wieder vorbei. Und es gibt Millionen gläubige Menschen, aufrichtige Menschen, die an dem, was Gott in dieser Zeit tut, vorübergehen. Und weshalb? Nur weil sie eine göttliche Sendung nicht erkannt und einen göttlichen Auftrag von allen anderen Aufträgen nicht unterscheiden konnten, haben sie alles in einen Topf geworfen und haben gesagt, ach, der Brenheim und der und der und der, das sind alles amerikanische Evangelisten, und damit sind sie dann auch bald fertig. Gott ist da noch nicht fertig, wo wir meinen, fertig zu sein. Da beginnt er mit dir und mit mir zu reden. Und wenn ein Mann Gottes in unserer Generation 33 Jahre lang in solch mächtiger Weise gesegnet und gebraucht wurde, und wenn ihm dort am 11. Juni 1933 etwa um 14 Uhr an dem Sonntagnachmittag in Anwesenheit von etwa 4000 Menschen aus einer sichtbaren, übernatürlichen Wolke des Lichtes zugerufen wurde, wie Johannes dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft dem zweiten Kommen Christi vorausgesandt. Dann ist das doch nicht eine Sache, an der du und ich vorübergehen können, ohne Schaden an unserer Seele zu erleiden. Wenn Gott geredet hat, dann hat Gott geredet, dann hast du und ich zu hören und nicht mehr zu reden. Das Traurige in dieser Zeit ist doch darin, dass Menschen so viel reden und sie sagen, ja, ich hab's nicht gesehen, ich war doch nicht da und so weiter. Hast du gesehen, als das Licht über den Heiland kam und Johannes Zeugnis ablegte? Warst du dabei, als Gott zu Abraham und all den Knechten sprach, wir glauben dem Worte Gottes, wir glauben das, was uns überliefert wurde in der Heiligen Schrift. Und wenn wir sehen, dass Gott in unserer Zeit genau das Gleiche getan hat, dann erinnert es uns nur an Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Was nützte dir und mir zu wissen, was Gott in der gesamten Vergangenheit während den fast 6000 Jahren getan hat, wenn wir nicht wüssten, was er gemäß seinem Worte in dieser Zeit tut. Also, wir haben die Verheißung im Worte Gottes, dass der Herr noch einmal den Himmel und die Erde bewegen wird. Und im Hebräerbrief die Erklärung, dass dies noch einmal darauf hinweist, dass das Vergängliche in das Unvergängliche verwandelt werden wird. Und damit ist ja die Mahnung verbunden. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der zu euch redet. Also, ehe Gott Himmel und Erde bewegt, ehe er alles zusammenfasst und zur Vollendung bringt, beginnt er zu reden. Und wenn wir dazu Offenbarung 10, Vers 7 nehmen, ein sehr viel zitiertes Wort, in den Tagen, wenn die Stimme des siebenten Engels erschallt, kommt das Geheimnis Gottes zum Abschluss, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Freudenbotschaft oder Evangelium zuverlässig geoffenbart hat. Mit dem Wirken Gottes ist sein Reden verbunden und mit seinem Reden ist sein Wirken verbunden. Gott wirkt nicht ohne zu reden, Gott redet nicht ohne zu wirken. Beides ist ein Schritt und zieht den anderen nach. Hier mit Verbindung zu dem Wort, dass Gott noch einmal Himmel und Erde bewegen wird, wird uns gesagt, sehet zu, dass ihr den nicht abweiset, der da zu euch redet. Heute geht es nicht mehr um meinen Bruder Frank, um irgendjemand. Heute geht es um den auferstandenen Herrn, der mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandelt, von dem in Offenbarung Kapitel 1 im 20. Vers bezeugt wird, dass er die 7 Sterne, das sind die 7 Engel, an die 7 Gemeinden fest in seiner rechten Hand hält. Und wenn Haggai ein Engel des Herrn war, mit einer Botschaft Gottes, und das Volk zusammengerufen wurde, und sie wurden zu der Einmütigkeit im Geiste gebracht, um vorwärts zu gehen, sich an den Bau des Hauses Gottes zu machen, dann müssen wir heute sagen, es gibt keinen Bau Gottes, keinen Bau der Gemeinde Gottes. Es sei denn, wir haben als Volk Gottes erkannt, dass Gott einen Botschafter gesandt hat mit einem Wort des Herrn an die Gemeinde gerichtet und deshalb die Mahnung, sehet zu, dass ihr den nicht abweiset, der da redet. Warum steht 7-mal geschrieben in Offenbarung 2 und 3? Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Durch wen spricht der Geist? Durch das Wort. Zu wem kommt das Wort? Zu den Propheten. Und Gott hat einen Propheten gesandt und hat eine Botschaft an sein Volk gerichtet. Und es muss heute aufgrund der Heiligen Schrift sehr deutlich gesagt werden, dass es 2 Vereinigungen geben wird und vielleicht in der einen noch viele Gruppierungen, die unter sich eins sind und dann insgesamt gesehen unter einer weltweiten Schirmherrschaft zu einer Einheit gelangen. Aber merkt, bei dieser menschlich zusammengefügten Einheit glaubt jeder weiter, was er will. Man legt nur gewisse Punkte fest, in denen man sich einig wird, und das andere überlässt jeder jedem. In der göttlichen Einheit gibt es das nicht. Da kann nicht jeder machen, was er will, nicht jeder glauben, was er will, sondern jeder, der die göttliche Botschaft gehört hat und dem das Wort zur lebendigen Offenbarung geworden ist, wird mit dem Geiste, der das Wort geschenkt hat, übereinstimmen. Und so kommen wir zu der geistlichen Einheit in Jesus Christus, der ja das geoffenbarte Wort ist. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wenn nun damals diese Menschen bei dem Wiederaufbau des Tempels zu einer Einheit wurden, und zwar wann? Als Gott in ihre Mitte einen Propheten sandte, der als Engel des Herrn beschrieben, der mit einer Botschaft Gottes auftrat. Sie schenkten dieser Botschaft Gehör, kamen zusammen, waren einmütig und versammelten sich, und die Herrlichkeit Gottes war wieder da. Und wisst ihr, die Verheißung, die hier gegeben wird, dürfen wir auch mit auf unsere Zeit hinübernehmen. Es wird 2-mal angegeben, einmal Vers 9, einmal 10 in dieser Übersetzung. Und es heißt, es soll die Herrlichkeit dieses letzten Hauses größer werden, als die des ersten gewesen ist. So spricht der Herr Zebaoth. Und ich will Frieden geben an diesem Orte, spricht der Herr Zebaoth. Die Herrlichkeit des zweiten Hauses sollte größer sein als die Herrlichkeit des ersten. Und wenn wir daran glauben, dass Gott alles zurückerstattet, dass er der Gemeinde alles wiedergibt, warum können wir dann nicht glauben, dass er in der Lage ist, ein doppeltes Maß wie dem Elisa zu geben und jetzt der Gemeinde zu schenken? Einmal hat Gott den Himmel bewegt, einmal die Erde, jetzt will er Himmel und Erde bewegen. Und dieses noch einmal bezieht sich direkt auf das Ende der Zeit, wenn das Vergängliche in die Unvergänglichkeit und das Sterbliche in die Unsterblichkeit verwandelt werden soll. Und in diesem Zusammenhang, und lassen Sie mich betonen im Namen des Herrn, wird uns gesagt, seht zu, dass ihr den nicht abweiset, der da redet. Ja, ihr sagt, hier steht's geschrieben, dass der Herr reden wird. Stand's nicht oder steht es nicht genauso geschrieben, als der Prophet Haggai seinen Mund auftat, dass der Herr geredet hat? Wie hat der Herr geredet? Durch den Mund seiner Knechte und Propheten, die er gesalbt hat mit dem Heiligen Geist, die nicht mehr ihre Gedanken gedacht haben, sondern aus sich selbst herausgenommen wurden, so dass Gott durch sie reden konnte. Wenn man das so sieht, es geht einfach aus dem einen in das andere über. Einerseits heißt es, da sprach Haggai zu dem Volk, und am Ende heißt es dann, so spricht der Herr. Ich lese euch den Vers noch einmal. Es ist in Haggai, Kapitel 1, Vers 13. Da sprach Haggai, der Engel des Herrn, der die Botschaft des Herrn hatte an das Volk. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Wer war dieser Ich bin mit euch? Man hörte die Stimme Haggais. Man sah, wie sein Mund auf und zuging. Aber Haggai war ja schon immer mit ihnen. Das hätte ihnen nichts Besonderes bedeutet. Aber der Herr Zebaoth, der Herr der Heerscharen, der durch Haggai seine Botschaft an das Volk richtete, er sagte, ich bin mit euch, so spricht der Herr. Halleluja! Ja, ihr mögt vielleicht sagen, wenn ihr Kritiker seid, dann könnte es passieren, wenn ihr die göttliche Ordnung noch nicht so ganz kennt, entschuldigt, das ist keine Überheblichkeit, vergebt so diese Redensart, aber es könnte passieren, dass der eine und der andere Kritiker sagt, ach Mann, diese Leute, die hören doch alle da auf diesen Brenhem, der doch schon im Dezember 1965 heimgerufen wurde. Nein, dann habt ihr die Sache nicht verstanden. Wir haben zwar, wenn wir zuhörten, die menschliche Stimme eines Bruder Brenhem wahrgenommen, aber wir haben hinter dieser menschlichen Stimme lebendige Worte des lebendigen Gottes gehört, Offenbarung des Allmächtigen in unserer Zeit. Damals hätte man sagen können, ach Haggai, Mensch, dich kennen wir doch alle, was machst du aus dir selber? Nein, so geht es nicht. Wer aus Gott ist, der höret Gottes Wort. Und alle, die aus Gott geboren sind, sind in der Wahrheit. Und Gottes Wort ist die Wahrheit. Und wir werden die Wahrheit erkennen. Und sie wird uns von allem Irrtum freimachen. Das hier ist die trefflichste Bibelstelle, die wir lesen können im Vergleich aus dem Alten zum Neuen Testament. Der Herr hat gesprochen. Und gerade durch diesen Propheten hat er ausgerufen, denn so spricht der Herr Zebaoth, es ist noch ein kleines dahin, dass ich Himmel und Erde, das Meer und das Trockene bewegen werde. Und dann, wie wir es gelesen haben, hier wird uns gesagt, dessen Stimme zu der Zeit die Erde bewegte, nun aber verheißt er und spricht, noch einmal will ich bewegen und nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Das lesen wir hier im Hebräerbrief. Und dieses noch einmal sollte am Ende der Zeit geschehen, wenn das Bewegliche ins Unbewegliche, das Sterbliche ins Unsterbliche, das Vergängliche ins Unvergängliche verwandelt werden soll. Ehe diese Verwandlung geschehen kann, müssen die ersten beiden Verse in Erfüllung gehen. Die Mahnung, dass wir den nicht abweisen, der zu uns redet. Hast du, habe ich begriffen, wer es ist, der mit uns geredet hat. Die Frau am Brunnen, ihr sagte der Herr, wenn du wüsstest, wer es ist, der mit dir redet, du würdest ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser zu trinken geben. Hast du, habe ich das Reden des Herrn in dieser Zeit gehört und aufgenommen? Oder haben wir den Herrn abgewiesen? Dann steht geschrieben, denn so jene nicht entflohen sind, die ihn abgewiesen haben, der auf Erden redete, wie viel weniger wir, so wir den abweisen, der vom Himmel her redet. Gott hat in dieser Zeit durch sein geoffenbartes Wort in mächtiger Weise zu dir und zu mir geredet. Damals hat er's durch den Mund des Propheten Haggai zur Zeit der Wiederaufrichtung des Tempels sagen lassen. Heute am Ende der Zeit, wo die Gemeinde wieder aufgebaut wird, so wie sie am Anfang war, damit die Herrlichkeit Gottes herunterkommen kann, hat der Herr noch einmal eine prophetische Botschaft an sein Volk gesandt. Wohl dem, der darauf hört, der es annimmt, der die Zeit und die Stunde erkennt, in der wir leben. Ehe wir die Botschaft aufnehmen können, müssen uns die Augen geöffnet werden, dass Gott einen Botschafter sandte. Niemand, der sich selber gerufen oder von selber gegangen wäre, sondern ein Mann von Gott gesandt, mit einer Botschaft Gottes an sein Volk. Für euch, denen das vielleicht neu ist, euch möchte ich sagen, wenn es neu ist, braucht es nicht zu bedeuten, dass es nicht stimmt. Alles war einmal zum ersten Mal neu, als Gott es aussprach. Aber wenn es uns durch den Geist geoffenbart wird, erkennen wir, dass es Gottes heiliges Wort ist, das sich heute buchstäblich vor unseren Augen erfüllt. Damals kam das Volk Israel aus der babylonischen Gefangenschaft zurück. Sie betraten den Boden der Verheißung. Sie kamen zurück in das Land der Väter. Die prophetische Botschaft erging. Sie machten sich an den Bau des Tempels. Gott ließ weissagen, Gott ließ reden. Sie hatten Mut, nicht nur diejenigen, die gedient, sondern auch das ganze Volk. Und sie waren einmütig im Namen des Herrn, unter der göttlichen Botschaft des Wortes Gottes für jene Zeit. Lasst uns zusammenfassend sagen, Gott hat die Gemeinde aus der geistlichen babylonischen Gefangenschaft herausgeführt, Schritt um Schritt, und hat am Ende der Zeit eine prophetische Botschaft ergehen lassen, damit wir aufhören, verschiedene Meinungen zu haben und die Gesinnung Jesu Christi in uns allen wohne und der Geist Gottes uns in alle Wahrheit hineinführen. Was geschah? Der Botschafter und die Botschaft und das ganze Volk, die es aufgenommen hatte, waren einmütig. So ist es heute. Der Botschafter, die Botschaft und das gesamte Volk Gottes ist ein Herz und eine Seele und stimmt mit Gott und Gottes Wort völlig überein. Und wir werden den nicht ablehnen oder abweisen, der zu uns geredet hat. Denn wir haben es erkannt, dass es der Herr ist, der mit uns in diesen Tagen in wunderbarer Weise gesprochen hat. Und wenn nun die Verheißung am Schluss gegeben wurde, dass die Herrlichkeit des letzten Hauses größer werden wird, als die des ersten gewesen ist, und dahinter steht, so spricht der Herr Zebaoth, dann können wir uns gewiss darauf verlassen, dass am Ende mindestens so viel geschehen wird, wie am Anfang geschehen ist. Und wenn wir Gnade vor Gott gefunden haben und seine Stimme gehört, alles aufgenommen haben, wird er uns dahin führen, dass er sich in unserem Leben und in unserer Mitte in mächtiger Weise aus Gnaden offenbaren wird. Gelobt und gepriesen sei sein heiliger Name. Jetzt nur noch das kurze Wort vor der Taufe, zu der wir gleich anschließend gehen werden, aus der Apostelgeschichte, dem 2. Kapitel. Hier beginnen wir mit Vers 37. Apostelgeschichte, Kapitel 2 von Vers 37. Da sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euer und eurer Kinder ist diese Verheißung und aller, die ferne sind, welche Gott, unser Herr, herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er und ermahnte und sprach: Lasset euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort gern annahmen, ließen sich taufen und wurden hinzugetan an dem Tage bei 3000 Seelen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und es kam auch alle Seelen Furcht an und geschahen viel Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig waren beieinander und hielten alle Dinge gemeinsam. Nun, wir kennen ja die Heilige Schrift. Sie waren ein Herz und eine Seele. Es heißt hier, die Menschen, die diese Predigt hörten, waren durchdrungen und sie fragten: Werte Brüder, was müssen wir tun? Das und so weiter. Und dann die Antwort: Tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi. Ihr wisst ja, unser Heiland hat im Matthäus-Evangelium im 28. Kapitel den Missionsbefehl gegeben und hat da den Namen verborgen gehalten, hat nur die drei Offenbarungen Gottes nämlich gesagt und taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hier wird dieser Name als Jesus, in dem sich Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist im Neuen Testament kundgetan hat, geoffenbart. Auch das kann nur fassen, wem es von Gott gezeigt wird. Wer nur den Buchstaben hat, dem wird es nicht gelingen. Der wird sagen, ja, der Herr hat doch in Matthäus 28 so und so gesagt. Und Petrus, Philippus und Paulus haben anders gesagt. Nein, niemand hat anders gesagt. Der Herr gab den Befehl und die Apostel und Jünger führten ihn aus. Wenn man fragen würde, was ist denn der Name des Vaters? Was ist der Name des Sohnes? Und was ist der Name des Heiligen Geistes? Dann müssen wir alle zu dem Entschluss kommen. Und es heißt ja auch in der Einzahl. Und taufet sie auf den Namen, nicht auf die Namen, auf den Namen. Also ein Name, der über alle Namen ist, in dem allein das Heil, die Rettung und die Vergebung ist. Dieser Name ist Herr Jesus Christus. Und in diesen Namen sind alle Gläubigen hineingetauft worden. Jetzt an euch, die ihr gläubig geworden seid, die ihr Jesus Christus als persönlichen Heiland aufgenommen habt, die ihr glauben könnt und die Gewissheit habt, dass eure Schuld und Sünde gesühnt und vergeben ist. Ihr habt heute die Möglichkeit, den Bund eines guten Gewissens mit Gott zu schließen. Ihr wisst ja, auf Golgatha hat Gott den Bund mit uns geschlossen. Und Petrus führt aus und schreibt, die Taufe bedeutet nicht das Abtun des Unflats am Fleisch, sondern der Bund eines guten Gewissens mit Gott durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Du erwiderst deinen Bund oder du machst den Bund, den Gott mit dir geschlossen hat, deinerseits fest und sicher, wie ja geschrieben steht, dass wir unsere Berufung und unsere Erwählung festmachen können. Gott hat sein Ja in seinem Sohne auf Golgatha gegeben, und zwar dir und mir. Er hat Ja gesagt zu dir und zu mir, dich und mich aufzunehmen als sein Eigentum. Nun hast du sein Wort gehört, hast Ja gesagt zu ihm, bist zu ihm gekommen und hast im Glauben Jesus am Kreuze erblickt und hast es fassen können, dass er dort deine Schuld und Sünde getragen, gesühnt und vergeben hat, und kannst mit dem Liederdichter mitsingen, wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, der wird heil zu derselbigen Stund. Sollte jemand heute hier sein, der noch nicht die Heilsgewissheit hat, ihr braucht nicht so von hier zu gehen. Wir werden noch gemeinsam beten und Gott darum bitten, dass er alle rettet, die noch nicht gerettet sind, dass er vergibt, wer noch nicht Vergebung hat, und dass er heilt, wer irgendein Leiden oder Gebrechen hat. Gott gab die Verheißung, er erfüllt sie. Dir und mir gegenüber, er spricht nur, o, dass du könntest glauben, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen. Wie viele von euch können von Herzen glauben, dass Gott seinen Boten, seinen Engel mit seiner Botschaft an sein Volk gesandt hat in dieser Zeit, und dass wir als Kinder Gottes eine große Verantwortung haben, jetzt in dieser Generation zu leben, und dass uns die Mahnung gilt, den nicht abzuweisen, der vom Himmel her zu uns redet. Wie viele glauben, dass der Herr geredet hat? Wie viele glauben, dass es die göttliche Botschaft an sein Volk in dieser Zeit ist? Und ich hoffe nicht, dass irgendjemand auf den Gedanken kommt und sagt, nun machen Sie da mit Bruder Branham eine besondere Sache. Ich frage euch, und wenn wir heute zurückschauen, natürlich, die lutherische Kirche, sie schaut auf Luther. Für sie bedeutet er sehr viel, denn Gott hat ihn in mächtiger Weise gebraucht. Andere schauen auf Calvin, andere auf Zwingli, andere auf William Booth, andere auf John Wesley, andere auf große Evangelisten Whitfield und wer sie alle waren, Moody und Singe und wer sie alle waren. Wenn wir heute erkennen, dass Gott nicht nur einen Evangelisten, nicht nur einen Lehrer, sondern gemäß seiner Verheißung seinen Knecht und Propheten gesandt hat, wollt ihr dann, dass wir daran vorbeigehen? Warum sind die Leute nicht an Luther vorbeigegangen, als er die Botschaft brachte? Warum nicht an Wesley? Warum nicht an Booth? Warum nicht an all den Männern Gottes? Und wir sollen heute daran vorbeigehen? Dann sage ich euch der Wahrheit gemäß, Gott hat solch eine Bestätigung im Dienste Bruder Branhams gegeben, wie in allen zusammengefasst nicht gegeben worden ist. Große Wunder und Zeichen geschahen. Und was noch viel mehr Wert hat, alle anderen haben gewisse biblische Wahrheiten auf den Leuchter gestellt. Und am Ende der Tage ist der gesamte Heilsratschluss Gottes, die gesamte biblische Belehrung, alles ist erstattet, zurückgebracht worden in die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und wenn ein Vergleich gezogen werden kann, obwohl es menschlich ist, so dürfen wir sagen, dass Gott direkt, ehe nun Himmel und Erde bewegt wird, ehe das Vergängliche zur Unvergänglichkeit verwandelt wird, hat Gott noch einmal in wunderbarer und übernatürlicher Weise geredet, wohl dem, der darauf hört und ihn nicht ablehnt. Denn so steht's ja, wenn jene nicht davon gekommen sind, wie werden wir dann davon kommen? Ich bin überzeugt, wenn ihr einiges nachlest, darüber betet und die Heilige Schrift durchforscht, nicht euer Textbuch, nicht eure Deutungen, nicht das, was andere gesagt haben, vergleicht das, was gepredigt wurde, allein mit dem Worte Gottes. Denn jede göttliche Botschaft ist eine Botschaft des Wortes Gottes. Amen. Lasst uns aufstehen. Himmlischer Vater, gemeinsam kommen wir vor dein heiliges Angesicht in dem teuren und kostbaren Namen Jesus und danken dir für deine Gegenwart und für die Verheißungen, die du uns gegeben hast, zur Rettung, zur Heilung und zur Befreiung. Wir sollten das Evangelium Jesu Christi verkündigen, eine frohe Botschaft, eine befreiende, seligmachende Botschaft des Heils durch Jesus Christus, unseren Herrn. O Gott, gemeinsam glauben und bitten wir jetzt und beten für alle, die ihr Leben in deine Hände legen möchten, o Herr, nimm sie an als dein Eigentum, vergib alle Schuld und alle Sünde, wasche weißer als der Schnee, schenke neues, ewiges Leben durch den Glauben an Jesus Christus, deinen eingeborenen Sohn. Ach, wir danken dir, treuer Herr, du hast zu uns geredet, wir können und wollen dich nicht ablehnen. Im Gegenteil, wir möchten sagen, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Und wir dürfen ausrufen, brannte nicht unsere Herzen, als er mit uns redete. Du bist der Auferstandene, der Lebendige, der Redende und der Wirkende. Heiland, rette die Verlorenen, heile die Kranken, befreie und segne aus Gnaden. Ich danke dir, dass du es getan hast. Halleluja! Der Glaube ist verankert in deinem Wort und du hast ausgerufen, es ist vollbracht. Habe Dank, treuer Herr, dass dieser Satz in der Bibel geschrieben steht. Halleluja! Es ist vollbracht. Mein Jesus hat dich frei gemacht. O Gott, gemeinsam danken wir dir dafür und rühmen die Kraft deines Blutes und danken dir für dein Geist geoffenbartes Wort und bitten dich, sei du nun mit uns allen aus Gnaden in Jesu Namen. Amen.